Hallo und herzlich willkommen zurück im Ulisse-Spiele-Studio für die zweite Folge unseres ersten Quartetts bei den alten Männern zum Thema deutsche Rollenspiele. Ich bin euer Gastgeber für heute Abend und mit dabei sind die alten Männer.
Ich bin der Jan.
Ich bin der Björn, hallo.
Ich bin auch der Jan, aber der andere.
Der ohne Schmied.
Der ohne Schmied, der mit ohne Schmied.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir steigen auch dann direkt ein. Heute ist der Björn dran und der Björn wird uns berichten von
der Saga-Reihe. Ein ja im Prinzip nicht wegzudenkendes Phänomen der deutschen Rollenspielszene aus den 80er und 90er Jahren, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Und wir werden uns heute um die Hefte, die in den 80er Jahren sind, erschienen sind. Ich zeige mal ein paar, für diejenigen, die nur zuhören. Es handelt sich um DIN A5 große Hefte in der Leinenbindung, in unifarbenem Umschlag mit Zeichnungen also unterschiedlicher Qualität. Reklamheft-Charme tatsächlich, wobei sie sauber produziert sind, auch hochwertiges Papier verwendet haben. Und die Zeichnungen sind je nach Heft ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt hier 5 Bände liegen. Band 1, Rätsel für Rollenspieler. Band 2 und 3 zusammen in einem Band, eine Rollenspielwelt namens Adramil. Dann haben wir Band 4, der Palast der 3x7 Fallen. Band 6, Rude Gas Kräuterbüchlein und Band 8, die Sammlung Nahkampfwaffen für alle Rollenspieler, die Waffenkammer.
Genau. Also was man nicht sehen kann, wenn man keine Video bringt, ist die interessante Typo, die für jedes Mal so ein bisschen anders ist.
Mhm.
Und tatsächlich, also ja, originell.
Originell, ja. Erstmal eine kurze Frage tatsächlich. Wer von euch kennt Hefte aus der Saga-Zeit? Also.
Ja, ich habe die tatsächlich. Also, wir haben gesehen.
Ja,
alle. Aber das ist tatsächlich. Also, außer Midgard ist das Einzige, was ich jemals aus Deutschland kommt, als Rollenspiel-Utensil benutzt habe.
Ja.
Welches? Das interessiert mich jetzt einfach.
Ich habe das Fallending gehabt.
Genau. Ich glaube, das war
ganz viele gehabt.
Das waren die mit Abstand meist benutzt.
Wenn man Grimmzahns nicht hatte. Und irgendein anderes, das war, glaube ich, aus den 90ern, das habe ich jetzt hier noch nicht gesehen.
Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Also tatsächlich ist es so, es gehört zu den meistverkauften Rollenspielproduktreihen der 80er Jahre und auch der 90er Jahre. Die haben von den, gerade vom Rätsel und vom Fallen-Exemplar weit über 10.000 Stück verkauft.
Wow.
Zeit.
Völlig irre.
Es ist nicht das erfolgreichste Produkt, was sie tatsächlich rausgebracht haben. Das kommt dann erst in den 90ern, nämlich das Saga-System. Sie haben ein eigenes Universalsystem rausgebracht. Das ist 91 erschienen, auch in demselben Format. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen, auch wenn es in die 90er gehört. Das ist dann, sieht dann so aus. Ja, das aus.
Verbindet man natürlich trotzdem.
Verbindet man trotzdem damit. Hat auch nichts zu tun mit dem TSA-Saga-System. Das kam deutlich später. Und sie haben als Verlag Gessner und Stettler auch das erste LARP-Regelwerk im deutschsprachigen Raum veröffentlicht, nämlich Dragonsys, was bis heute noch verwendet wird, massiv. Ja. Und das stammt auch vom Gessner und Stettler Verlag. Gessner & Stettler Verlag ist ein Verlag, der gegründet wurde, mehr oder weniger für diese Reihe. Der erste Band ist vorab erschienen bei Citadel in Hamburg, noch damals Citadel, in einer ganz mini Kleinauflage.
Später Laurin.
Es gibt auch von diesem ersten Band eben ein Cover, wo dann in der Ecke so Citadel drüber geplompft wurde, mehr oder weniger. Aber sie haben dann später im Jahre 85 am 1. Juli den Gessner und Stettler Verlag gegründet. Den gibt es auch heute noch. Sie machen Kunstbücher, machen regionalfränkische Bände zu irgendwelchen kulturellen Sachen und so weiter, aber auch zu Inklusion. Also sehr breit aufgestellt. Die sind immer noch aktiv als Verlag. Sie haben nur irgendwann die Saga-Reihe abgegeben an Games Inn, an den Karl-Heinz Striezel.
Das ist aber auch schon in den 90ern.
Das war in den 90ern. Sie haben Dragonsys weitergemacht, machen sie auch immer noch. Also sie haben ein paar Dragonsys-Produkte noch im Portfolio, wobei sie das Grundregelwerk an den Zauberfeder Verlag übergeben haben. Also die verlegen das.
Ja, okay.
Games Inn /Striezel hat auch den Vertrieb für sie übernommen als Verlag, weil sie selber keinen Vertrieb machen wollten in den 80er Jahren. Das heißt, man hat über Games Inn tatsächlich.
Das passt aus mehreren Gründen heraus. Ne? Also weil der Karl-Heinz, der ist ja inzwischen verstorben, ja, aber der hatte ja super Verbindungen auch gerade zu Buchverlagen.
Und genau.
Da war der ganz tief drin. Und war ja aber auch so die Stelle, wo eben deutsche Rollenspiele sich dann eingefunden haben, sag ich jetzt mal.
Ja.
Also das, da ist ja einiges in München aufgelaufen.
Ja, definitiv. Und so aber eben dann auch die Verbindung zum Beispiel eben auch zu anderen Grossisten und so weiter. Eine der Gründe sicherlich, warum es in fast jeder Rollenspielgruppe irgendjemand gab, der diese Bände hatte, ist der wahnsinnig niedrige Preispunkt.
Ja, ja.
Weil sie zumindest anfänglich so ein Heft mit knapp, was sind es, 70 Seiten, 68 Seiten für 5 D-Mark zu bekommen.
Genau.
Waren. Ja.
Das war damals.
Das war ein Mitnahmeprodukt. Das war die Grabbelkiste neben den, ja, Würfeln so ungefähr. Ich konnte Rätsel für 5 D-Mark, ja klar, nehme ich die mit.
Plus die Tatsache, dass es einfach auch ein Format hatte, was du sonst nicht. Das gab es nicht.
Nee.
Es gab eigentlich nur diese A4-Größen. Alles andere war, zumindest wenn es nicht im Fanzine-Bereich war, größer, also
genau,
als das war. Also das war
es sah vor allen Dingen, es ist halt eigentlich, also das ist ein Fanzine. Also ich habe das auch immer so gesehen. Ich habe jetzt zum ersten Mal kapiert, dass das ein Verlag war, der das professionell gemacht hat und offenbar auch viel davon verkauft hat. In meiner Jugend war das halt so, es gibt dieses, das ist so, keine Ahnung, die Pöppel-Revue und Saga und dieses. Das stand auch im gleichen Regal, weil es
die gleiche Größe hatte.
Es stand bei den Magazinen.
Und bei den Magazinen, weil es den gleichen Preispunkt hatte.
Ja.
Nur im Gegensatz zu allen Magazinen war hier halt volle Rollenspielmaterial drin. Also relativ gesehen zu dem, was ich aus den anderen Magazinen rausholen konnte, war das voll die super Investition, weil es halt pure Rollenspiel-Content war.
Ja. Wobei es auch von der Machart her natürlich auch sehr ähnlich dem Fanzine schlussendlich ist, sowohl was das Artwork angeht, als auch was die Typo angeht, als auch was die Art des Inhalts angeht.
Ja.
Im Sinne von, also weil wir, das hatte ich auch zu Hause, die Waffenkammer, die erinnert mich in jeder Hinsicht an den Fanzine.
Kommen wir gleich noch zu. Es gibt zwei Autoren, die primär für diese Reihe geschrieben haben. Das eine ist Ferdinand Zwittmeier. Und das andere ist Fridolin Feineis. Das sind keine Künstlernamen nach allem, was ich weiß.
Wie kam die dann auf den Namen des Verlags?
Ich weiß es nicht. Also den Verlag.
ich dachte, das wären die Nachnamen.
Genau, also den Verlag selber haben Jörg Hedwig und Stefan Städler, später Stefan Städler-Lei, gemacht.
Okay.
Stefan habe ich, glaube ich, sogar auch tatsächlich irgendwann mal kennengelernt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Und die haben den Verlag gegründet. Und die stehen auch dahinter. Und die haben auch primär an der Welt, die Band 2 und 3 sind, mitgearbeitet und das Saga-System später auch geschrieben. Also die sind für das System verantwortlich. Aber die Rätselbände und die ganzen anderen Sachen stammen eben primär von Zwittmeier und Feineis. Zwittmeier ist auch heute noch als Autor tätig, hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie das Mittelalter erfunden wurde. Also wie der Blick auf das Mittelalter, den wir heute haben, ja in vielen Teilen popkulturell falsch ist und wenig damit zu tun hat, wie die Realität aussah. Hat aber auch ein Buch darüber geschrieben, wie die Querdenker- und Reichsbürgerszene funktioniert in Deutschland, weil er da aus Versehen über irgendein Historienforum reingeraten ist und dann so undercover im Prinzip seine Berichte erhält. ansonsten habe ich keine Informationen, was dieser Mensch beruflich macht, genauso wie die anderen rausgefunden, also gerade auch bei Fridolin Feineis, im Netz keine sichtbaren Spuren.
Es ist halt auch so irre, ne? Mhm. Also weil die deutsche Szene, wir haben uns immer drüber unterhalten schon, wie klein die eigentlich ist, was sie auch ist, aber es gibt so ein paar wenige, die sind eigentlich überhaupt nicht Teil dieser Szene, auch wenn sie überall präsent und groß war. Und also die Geschnitzel und Städler gehört dazu.
Ja.
Also ganz eindeutig, weil die waren wirklich überall präsent. Ich habe die mental immer eigentlich wirklich mehr zum Games Inn gezählt, klar, weil darüber kam es, darüber hatte ich Kontakte eben auch beruflicher Natur und sowas. Ich meine, außer Karl-Heinz hattest du ja auch keine Ahnung, wer ist und was zum Teufel ist eigentlich dieser Games Inn Verlag oder sowas da dabei?
Also, das war auch nur Karl-Heinz.
Ja, plus halt
Leute, die halt irgendwas geschrieben haben.
Plus Leute noch dann dazu.
Ja.
Aber eigentlich war das so die Präsenz. Und ich meine, Karl-Heinz war halt einfach auch ein Unikat, ne? Dass man einfach noch anders sieht. Aber wie groß die waren, weil gerade jetzt auch die Zahlen, die du genannt hast, die sind ja absurd groß. Ja. Und trotzdem sind die für die allermeisten nicht als ernsthaft Teil der Szene aufgetaucht. Ja.
Ja.
Was aber falsch ist.
Also, und das ist halt ein spannendes Phänomen. Also, weil im Prinzip jeder, der in den 80ern und Anfang der 90er Rollenspiel gespielt hat, wird, wenn er diese Hefte sieht, sagen, ja klar, oh ja, habe ich garantiert auch noch irgendwo in der Kiste, im Keller oder sonst irgendwas. Aber es ist eben halt genau überhaupt nicht, teilweise, wie du es gerade gesagt hast, nicht mal als richtiges Rollenspiel oder System oder Verlag wahrgenommen worden, sondern das lief irgendwie mit. Und auch durch den Preispunkt und so weiter, das war halt nichts, über was man auch bei der Investition groß nachgedacht hat. Das war halt wirklich, also später sind die Preise, also einige der Hefte, die etwas einen größeren Umfang haben, haben dann 8 € gekostet. Mhm. Und später dann, D-Mark. Genau, D-Mark und dann später auf 10 D-Mark erhöht worden, weil halt auch da tatsächlich dann irgendwann die Inflation zugeschlagen hat. Aber generell, lasst mal ein bisschen über die Inhalte reden. Also, Band 1 ist Rätsel für Rollenspiele. Und das ist tatsächlich, wenn man keine anderen Rätselhefte zur Verfügung hatte, konnte man da ein paar schöne Ideen rausziehen. Grundsätzlich ist es so, es gibt ein kleines Vorwort. Das ist bei allen dieser Bänden der Fall. So eine grobe Einordnung, wo es reingeht. Das ist auch eher mit so einem kumpeligen Stil geschrieben.
Ist deutsch,
genau. Das ist Heimelige, was dann ein bisschen rüberkommt. Und dann gibt es verschiedene Kategorien an Rätseln, die vorgestellt werden. Das erste sind klassische Wörterrätsel. Als Blume riecht es fein, als Krankheit bringt es Pein.
Genau, bin ich Rätselmeister.
Ist das Fingerhut?
Nee.
Moment, das ist Rätsel 19. Die Rose.
Gürtelrose. Oh, Alter. Holy shit. Ja, ja gut, das waren auch
diese Sorgen. Aber auch so Klassiker, Loch bei Loch hält doch. Hm. Na, also das ist so das Niveau, auf dem wir uns bei den Worträtseln bewegen. Dann kommt als nächstes gut gedacht ist halb gelöst. Das wird für jeden, der ein Mathe-Textaufgabentrauma hat.
ich erinnere mich.
Ja. Etwas der schwierig. Ziege, der
aber, Kohl. Und ja, da sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Folge hatten, des Quartetts, nämlich bei Söhne des Lichts. Etwas, was die ganze Sagereihe ausmacht, ist immer versuchen, die Leute über eine Geschichte, über das Narrative auch zu kriegen. Das heißt, diese Rätsel versuchen immer sofort irgendwie dir eine kleine, nette Geschichte oder sowas mitzugeben, indem das Rätsel dann im Prinzip reingepackt ist. Und das liest sich gar nicht so trocken, wie du am Anfang gesagt hast, sondern tatsächlich relativ heimelig auch wieder, so wie wir das bei Söhne des Lichts schon hatten. Und ich meine, alleine hier sowas, dieses und nun ein Rätsel, das angeblich auf einer wahren Begebenheit beruht. Wir haben es von einem jungen Waldläufer gehört, den wir nahe des Flusses Teland trafen. Ein einfältiger Bauer aus Borlen hat sich, um sein Glück als Händler zu suchen, bis nach Palaren gewagt. Seine Geschäfte gingen denkbar schlecht für ihn aus. Er hatte kein Geld mehr für die Heimreise und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nichts zu sagen. Zwei irdische Händler haben den armen Kerl auch noch ziemlich gefoppt. Und so geht es dann weiter. Ne?
Also erst, aber auch diese schöne Durchmischung aus auf der einen Seite tragend und dann aber auch absolut umgangssprachlich.
Ja, genau.
Ich meine, gefoppt ist jetzt nicht unbedingt zwingend das, was ich mit dem restlichen Mittelalter-Slang verbinden würde.
Genau das. So, dann kommen wir im nächsten Abschnitt zu rätselhafte Inschriften. Wer jetzt erwarten würde, dass da wahnsinnig sophisticated irgendwie Dinge kommen, dem muss ich eines Besseren belehren. Mittlerweile in den modernen Zeiten des Internets kennt jeder die Spiele mit dem, du kannst ein Wort noch erkennen, auch wenn die Buchstaben gedreht sind. Lange vor Zeiten des Internets haben die das hier schon als Rätsel eingebaut. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert für das Jahr 85, weil das wusste nicht jeder zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also für die, die nur zuhören, wir sehen jetzt sowas wie, wenn wen denn sie Entlichung?
Ja, ja, ja. Das kenne ich als Inschriften auch von Häusern und so weiter und so fort. So sieht aus wie Latein, ist aber kein.
Ist aber gar kein Latein, genau das. Und wenden Sie sich endlich um, heißt dieser Satz eigentlich. Ja. Und das sind klassische Buchstaben- und Wortdreher-Rätsel. Davon haben wir ein paar Seiten. Dann kommt etwas, was erst später wohl in der zweiten Auflage hinzugefügt wurde. die dann eben im eigenen Verlag erschienen ist, Magische Zeichen. Hier wird über verschiedene Aspekte, wie man Pentagramme, Mandalas und so weiter verwenden kann, auch in einer magischen Interpretation. Und zwar, indem man zum Beispiel Punkte und Linien zählt und daraus dann irgendwelche Informationen zieht und so weiter. Es ist sehr abstrakt gehalten, ist auch nicht so ausführlich, aber es gibt einem ein paar Ideen. Das ist mehr so eine Anregung, wie man mit Dingen umgehen kann. Und dann kommt, wie wir das aus Rätselheften dieser Zeit kennen, also aus Rätselheften, die Lösung am Ende. Durchnummerierte Rätsel und Lösung. Genau. Und viel Werbung vom Games in Verlag, wie ich auch gerade feststelle. So, das war Band 1. Ich habe Rätsel aus diesem Band verwendet. Das weiß ich definitiv in meiner Rollenspielrunde. Und zwar gerade von diesen Worträtseln am Anfang.
Lustigerweise weiß ich, dass das einer von den Spielleitern bei uns mal versucht hatte. Und das wurde dann halt sehr schnell aufgegeben, weil leider, ich glaube, zwei andere Leute das Heft auch hatten und die Rätsel
waren. Ja, gut, das ist gleich ja, genau. gelöst. Wir hatten immer abgesprochen, wer welche Bücher haben.
Ja, gut, okay, das ja. Gut. Geschenkt, aber das ist natürlich auch ein bisschen das Problem gewesen, gerade wenn du sowas dann eben mit auf der Con hattest oder
so weiter. So, Band 2 und 3 zusammen, warum sie die von vornherein als Band 2 und 3 rausgebracht haben, kann ich nicht so genau sagen, konnte ich keine Informationen zu finden, ist Adramil, eine Welt für alle Rollenspielsysteme. Es ist eine Standard-Fantasy-Welt. Es gibt ein kleines Vorwort, wo man darauf hinweist, das muss ja nicht immer Mittelerde sein, Aventurien, Magira, Darkover oder wie sie alle heißen, die Fantasy-Welten. Wie wäre es also mit einer Welt, in der man selbst etwas entdecken kann, denn erst die Anfänge sind hier gegeben.
Das finde ich groß. Das war auch eines der Argumente in den Rezensionen von Herr Söhne des Lichts, war, naja, da gibt es ja noch nicht so viel, da kann man sich mehr selber ausdenken.
Krass, oder?
Was ich wirklich lustig finde, weil das würde ich ja umgekehrt als Qualitätsmangel bezeichnen, wenn ich eine Welt vorstelle und sage, ja, das ist halt alles rudimentär, guck halt, was du damit machst.
Was die Leute damit meinen, ist, die hatten Anfang der 80er, als Deutschland, also in Deutschland Rollenspiele groß wurden, hatten die das Gefühl, dass sie diese Welten halt wirklich für sich erkundet haben. Nach was sie sich eigentlich gesehnt haben, war das Gefühl des beginnenden Rollenspielerwachens.
Ja, genau. Immer wieder.
Und das haben sie verwechselt mit, das liegt daran, dass die Welt so voll ist. Nein, das liegt einfach daran, dass es für dich nicht mehr so neu ist.
Ja.
Und das ist ja was wir heute noch als Phänomen haben. Ja. Warum macht ihr das nicht so wie früher?
Nicht so machen, das ist eigentlich eine Form von kognitiver Dissonanz, weil im Prinzip auf der einen Seite, wir wollen genaue Beschreibungen, von allem nach Möglichkeit, als Spielleiter auch, weil es mir das leichter macht. Aber das hat dann halt nicht mehr diesen Sense of Wonder, den man eigentlich hat, wenn man dann sich selber Dinge ausdenkt und irgendwie auch so dieses, Moment, jetzt habe ich einen Raum betreten, den der Spielleiter noch gar nicht, oder eine Region betreten, die der Spielleiter sich noch gar nicht groß Gedanken gemacht hat. Und dann so ein Sense of Wonder entsteht. Und das ist
ja auch, das ist halt die Sachen, das ist ja das Typische, wenn du anfängst, das aufzuschreiben, muss es ein Gefüge geben, das irgendwie Sinn macht. Solange du das einfach nur immer so ein bisschen additiv dazukommst, ist halt der klassische, du machst die Tür auf und dahinter ist das Rossmonster, die nächste Tür ist der Priester, eine dritte Tür ist der Pilzverkäufer. Also das ist halt so, da kannst du halt machen, was du willst, und das ist halt noch viel, viel offener und lustiger und spontaner. Ja.
Also kurz zu der Weltbeschreibung Adramil. Adramil ist nur eine Region auf dem eigentlichen Kontinent, der beschrieben wird. Es gibt eine kurze Einführung. Dann beginnen wir mit den 300 Jahren Zeitgeschichte, die in Adramil sozusagen eine Rolle spielen. Vor 300 Jahren sind nämlich Menschen aus dem Norden gekommen und haben Adramil gegründet. Das wird dann kurz in einer Zeitübersichtstafel erklärt, was dann so alles passiert ist in diesen 300 Jahren.
Das ist ein geiler Topos. Dieses Fantasy-Welten, wo unglaublich viel leere Fläche ist, wo dann immer irgendwelche vergleichsweise bis zum Mittelalter schon entwickelten Kulturen einfach reinmarschieren und irgendwas gründen und innerhalb von 300 Jahren den ganzen Kontinent besiedeln. Wo halt so, das ist so ein Klassiker, wo ich so, erstens, wo waren die vorher alle? Also gibt's,
spielt ja keine Rolle.
Andere Kontinente.
Genau. Andere Reiche so. Mhm. Die haben die ganze Zeit an der Grenze einfach Halt gemacht und dann halt einfach 1000 Jahre lang, weil da gibt es irgendein altes Reich, das ist schon 1000 Jahre alt, das liegt halt 5 Meter weiter. Mhm. Und die haben an der Grenze sind die immer angehalten und wussten nicht, dass jenseits davon halt irgendwie frisches, freies Land gibt, dass man irgendwie. Und umgekehrt, nach 300 Jahren ist es halt komplett organisiert und zugesiedelt. Wo ich so, wie haben die, was für Mengen von Nachfahren haben die gezeugt, dass die dann so, hey, wir sind 50 Leute, wir gründen jetzt mal 300 Jahre später ein Reich mit 2 Millionen Einwohnern.
So viele sind es hier nicht, aber ja, du hast das natürlich recht.
Das ist so Klassiker, wirklich ein Klassiker.
Ja. Ansonsten, also 300 Jahre Geschichte, dann wird der Planet erklärt, der heißt übrigens Ugdom. Warum auch immer.
Klar.
Genau, es gibt verschiedene Kontinente, das Nordland, das Südland.
Originell.
Die problematischen Aspekte von Weltbeschreibungen dieser Zeit sind dann auch sofort sichtbar. Da steht nämlich Südland, von dort kommen die schwarzen Männer, in Anführungszeichen zwar, aber trotzdem, also Dunkelhäutigkeit ist in dieser Welt tatsächlich ein Malus oder wird als negativ gesehen. Ist nicht das einzige, Sexismus ist ja auch noch massiv drin.
Die meinten das
Mitte der 80er, die meinten das nicht so, genau. Es gibt
das
auch
hat
ein,
sich damals keine
es gibt entsprechendes Kartenmaterial, das ist solide, kann ich auch für die, die uns schauen, kurz mal zeigen.
Das ist gar nicht schlecht.
Das ist von der Tolkien-Karte inspiriert.
Ja, also ein bisschen, ganz genau, es ist von der Tolkien-Karte inspiriert. So geht es dann weiter. Also die Beschreibungen der Regionen sind dann immer im Prinzip, also der Länder sind dann so aufgebaut. Und das kommt dann später. Erst kommen die Völker Adramils, genau. Es gibt Menschen, tatsächlich.
Kein Scheiß.
In unterschiedlichster Art und Weise. Es gibt keine anderen Völker, werden hier drin beschrieben.
Okay.
Aber kulturelle Unterschiede bei den jeweiligen Völkern. Und bei den Völkern werden dann solche Sachen aufgezählt, wie, also Völker entsprechen hier den jeweiligen Ländern, um es mal so zu formulieren.
Das ist eindeutig Midgard inspiriert.
Ja, genau. Es gibt Siedlungsgebiete, wie sehen die Leute aus, zur Verfassung Adramils, damit ist das Politische gemeint.
Man muss das nochmal kurz erwähnen, man kann das jetzt hier nicht sehen, das ist alles klein kursiv.
Ja, achso, ich zeige das vielleicht nochmal für die.
Die müssen besoffen gewesen sein, als sie es gemacht haben. Es ist wirklich nicht gut zu lesen. Ja, aber das war so ein Midgard-Ding tatsächlich. Mhm. Auch Midgard hat total gerne die in den ersten Bänden Kursivschrift benutzt für lange, lange Textpassagen.
Da siehst du auch, wie fanzinartig das ist, weil auch der Satz und die
Schreibmaschine. Also sind zweispaltig, zumindest in diesem, diesem Band. In dem anderen sind sie weniger.
Im ersten Band haben sie auch mit der großen und der Kleinschreibung echte Schwierigkeiten gehabt. Also
redigiert wurde dann nichts, also gar nicht.
Es ist relativ viel Grafik in dem.
Es ist relativ viel Zeichnung und noch
zweiten, dritten.
Also in der Weltenbeschreibung ist wirklich viel Zeichnung drin. Das Niveau ist teilweise sehr unterschiedlich. Den zeige ich gleich auch noch, genau. Also es gibt dann noch einen Pantheon, und natürlich, eine Welt braucht ja auch einen Götter. Die sind die üblichen naturphänomenbezogenen Götter, aber dann auch noch Meta-Aspekte wie Gute, Böse und so weiter. Also da haben sie verschiedene Pantheon-Systeme gemischt. Auch jetzt nicht wirklich neu. Dann kommt ein Abschnitt, den ich etwas auch sehr typisches finde für die 80er Jahre, nämlich verschiedene Schriftzeichensysteme, und zwar ein Runensystem, in dem, dass sie tatsächlich ein bisschen Hirnschmalz reingepackt haben, weil du nicht nur die eigentlichen Kernrunen hast, mit denen Wörtern darstellst, sondern es auch noch Zeichen gibt, je nachdem, wo du die Rune im Wort oder in einem Satz anwendest, damit die Bedeutung ändern kannst. Das erinnert fast schon ein bisschen in sehr leicht, also irgendeiner von denen hat sich mal mit näher Tolkienes beziehungsweise hat sich mit asiatischen Schriftzeichen auseinandergesetzt. Das heißt, du hast dann ein M, was auch einem M entspricht, aber wenn ich einen Strich drüber setze, dann kann es in eine andere Bedeutung bekommen. Solide, und dann kommt eine an Sütterlin erinnernde Schriftart, die heißt Myrtomba, und das ist tatsächlich, also ich kann das auch nochmal ganz kurz zeigen, das hat auch einen Lesefluss wie Sütterlin.
Mhm.
Sind auch mal ganze Texte zu lesen, und das
Aber das war auch, das ist so ein
80er-Jahre. Das ist 80er-Jahre.
So. Und was haben wir das verschlungen? Also ich fand das immer total cool, weil du konntest dann halt geheime Nachrichten aufschreiben, die mussten dann entschlüsselt werden. Ich weiß nicht, wie meine Spieler gekotzt haben, wenn ich ihnen ständig wieder irgendwelche neuen Runenalphabete draufgeworfen habe. Aber das war halt auch da wieder, außerhalb der Stadtbibliothek hast du ja keine Möglichkeit, das irgendwo nachzugucken.
Nee, nein, also das du hattest halt auf einmal cool. was vor allem deine Spieler unter Umständen nicht schon kannten, weil es irgendwo im Forgotten Realms Kampagnen-Set schon drin war.
Das ist aber auch etwas, was von Tolkien kommt. Also das ist diese sehr Zeit, stark. Wo das eben einfach sehr, sehr
als muss eine eigene Schrift geben und ist total wichtig für
Grundvoraussetzung Worldbuilding. Dafür war, dass du überhaupt ernst genommen wurdest.
Und ganz zum Schluss natürlich noch ein wirklich gezeichneter Stammbaum der Königslinien von Adramel.
Ja. Und warum wörtlich
gemacht. Auch das ist sehr Tolkien. Also es ist im Prinzip ist Adramel eine Mischung aus Midgard, Tolkien, gehe ich an Welten ran und
viel Deutsch.
Und viel Deutsch, genau. So, Dann haben wir noch, und das ist, glaube ich, mit einer der meisten verwendeten Bände, der Palast der 3x7 Fallen. Also wir haben ja schon über andere Fallenbücher, Grimmsalsfallen ja, geredet. Die hier sind bei Weitem anwendbarer und weniger tödlich als Grimmsalsfallen. Mhm. Und sie sind eingebunden in eine umfassende Geschichte tatsächlich, weil es handelt sich wirklich um einen richtigen Palast mit diesen Fallen. Aber die sind auch immer so beschrieben, dass ich sie beliebig in etwas anderes einbauen kann. Aber ich habe eine schöne Geschichte. Also ich kann das hier theoretisch auch einfach als Abenteuer spielen, wo die Gruppe halt weiß, sie müssen sich 3x7 Fallen stellen.
Ja gut, das hat aber keiner gemacht. Also das,
nein, das hat auch keiner gemacht.
Das war wirklich Grimmsalsfallen Fallen Ghost German.
Ja, aber und das, also der Unterschied fällt einem schon mal auf. Es gibt zwar ab und zu ganz vereinzelt irgendwelche Diagrammzeichnung, wie eine Falle funktioniert, aber die meisten Fallen werden rein deskriptiv behandelt und haben in der Regel eben diesen Fluffteil, das kann ich auch mal zeigen, das ist dann eine halbe Seite Fluffteil und dann eine kurze Beschreibung in einem Seitenkasten, wie diese Falle funktioniert, was die Wahrscheinlichkeiten sind, welchen Schaden sie macht. Und zwar immer so beschrieben, dass ich sie in allen möglichen Spielsystemen.
Das waren halt Universalspiele.
War halt Universalspielhilfe. Ja. Da habe ich definitiv auch Sachen draus genommen. Das weiß ich noch. Sind auch 60 Seiten.
Der große Vorteil davon im Vergleich zu Grimmsalsfallen war, dass die Fallen halt nutzbarer waren.
Ja.
Ja. Weil Grimmsalsfallen hatten wir uns ja schon auch angeguckt und das ist halt einfach, also das, was du wirklich fürs normale Spiel benutzen kannst, ist ein Bruchteil daraus. Die meisten Fallen sind vor allen Dingen lustig.
Ja, ja. Zeig nochmal eine klassische Plattenfalle zum Beispiel. Mhm. Welche Platten darfst du draufsteigen und welche nicht? Und dann unterschiedliche Arten, wie man damit umgeht. Also wirklich tatsächlich sehr gut verwendbar. Es gibt dann noch weitere Bände. Ich habe jetzt noch zwei weitere hier, die einen etwas anderen Ansatz haben. Rudegars Kräuterbüchlein. Auch etwas, was tatsächlich immer wieder aufgelegt wurde, auch verändert wurde und so weiter. Und zwar handelt es sich um Kurzbeschreibungen, auch wieder im Fluff-Bereich. Also eigentlich liest sich das wie ein reales Buch zu Kräutern. Zum Beispiel der Nachtwurz. Der Nachtwurz ist eine kleine Pflanze, 5 bis 10 cm, mit 3 oder 5 fleischigen Blättern, die direkt aus der Wurzel wachsen. Die Blüten sind in einem zylindrischen Kolben gesammelt. Die kleine rote Beere kann wie die Blüten von Mai bis Oktober auf feuchten Wiesen und Waldböden geerntet werden. Die Blüten des Nachtwurz sind ein ganz hervorragendes Mittel gegen Stechmücken und andere Insekten. Ein Sträußchen frischer Nachtwurz hält Ungeziefer vom Lager fern. Die kleinen gelben Beeren sind ausgezeichnete sind ein ausgezeichneter Giftindikator. An Flüssigkeiten geworfen, verfärben sie sich lila, wenn das Getränk für Menschen oder ähnliche ungenießbar ist. Und dann kommt ein kleiner Absatz, Hinweis für den Rollenspieler, wie das Ganze regeltechnisch zu handhaben ist. Und die wurden auch, das wird auch seit dann Anfang der 90er, nachdem sie im Prinzip Dragonsys rausgebracht haben, auch für LARPer empfohlen, nämlich damit man mit verschiedenen Kräutern im Lab auch agieren kann und Beschreibungen für die hat, was die machen können und so weiter. Das heißt, da auch schon diese Querverbindung zum Lab hin gewählt.
Was ich da interessant finde, an das kann ich mich erinnern, weil das waren tatsächlich meistens so Low-Power-Sachen, also wie das, was du beschrieben hast. Auch das ist sehr anwendbar, genau wie bei den Fallen. Also weil das war auch so ein klassisches Ding, Pflanzen, Kräuter war total hip. Irgendwie, damals haben wir Mers gespielt, aber da war halt alles schon so irgendwie, hier ist Attilas und legt es drauf und dann ist alles gehalten. Also gibt es irgendwas drunter? Mirena macht 10 Hitpoints, alles klar. Aber es war aber so, die hatten wenig Flair. Es gab so eine irre lange Kräuterliste, aber die war halt
komplett flairfrei.
Ja,
komplett
flairfrei.
Und krass powerful. Also es war halt immer, du darfst eigentlich keine Kräuter geben, weil sobald die hatten, waren sie eigentlich immun gegen alles Mögliche. Und hier war halt so bodenständiges Zeug drin. Irgendwie. Ja, das fand ich tatsächlich damals sehr sympathisch, weil es halt dir die Möglichkeit gegeben hat, nicht irgendwie gleich jedes Kräuterding ist ein magischer Gegenstand irgendwie so zu haben.
Ja, plus ist es tatsächlich auch etwas, was auch da wieder ultra im Zeitgeist
lag. Ja. Ja.
Also auch wieder Thema Tolkien, du hast ja gerade schon gesagt, also ich meine Kräuter und sowas, aber das war auch dieselbe Zeit, wo all diese Aspekte irgendwie so wo ganz viele Spieler gerade ein tieferes Bedürfnis danach hatten, so diese Aspekte, die speziell für ihren Charakter waren, irgendwie also auch dann
mehr
damit spielen zu können.
Genau, mehr auszuspielen.
Also das aktiver machen zu können, das hattest du für Sachen wie, also die Runen gehören für mich in denselben Bereich.
Ja.
Aber eben auch so Sachen wie zum Beispiel Alchemie und sowas. Also alles, was irgendwie dieses soll man sagen, sowas, so ein wissenschaftlichen
Anteil. Ja, so Anteil Handwerk, Wissenschaftskram, was man, was halt auch in einem ausdifferenzierteren Power-Level. Also früher war halt Zauberer ist Zauberer, machst du den magischen Spruch so. Und in der Mitte der 80er kommen ja diese ganzen, du bist Alchemist, du bist Arkanist, du bist irgendwie, keine Ahnung, Zauberschmied, du bist dies, du bist jenes. Wo so Handwerks-Querschnittssachen war, wo du nicht halt einfach nur ein Typen mit dem Stab warst, der halt irgendwie
Simsalabim gemacht hat. Diversifikation in dem Ganzen. Ja, genau. Und da hatte so jeder so sein Gebiet und dann konntest du eben dann dies, das, jenes, Ananas. Was aber auch viel gewollt wurde, aber im Endeffekt aus meiner Erfahrung heraus am Tisch nie so funktioniert hat, wie Leute sich das vorgestellt haben. Was auch mit daran lag, dass wenn einer das macht, funktioniert das noch. Wenn das fünf Leute parallel wollen,
wird es halt wieder langatmig.
Funktioniert halt irgendwann nichts mehr. Und nachdem du das zweimal erlebt hast, dass dir jemand darüber erzählt, wie geil das ist jetzt hier mit diesem Kräuter und weißt du, guck mal hier der Stängel. Irgendwann ist so, was macht denn der? Also, weil bei aller Liebe, die da eben dazu empfunden wurde in der Vorstellung, aber was da halt vor allen Dingen passiert ist, ist die Geschichte mit dem, dass der individualistische Protagonistenansatz des einzelnen Spielers geclasht ist mit dem Gruppenspiel, Rollenspiel.
Ja. Genau, der Decker bei Shadowrun.
Ja, genau.
Alle gehen nach Hause, wenn der anfängt.
Ja. Aber das war hier, das war dasselbe.
Und das ist das, weil ich meine, auf der einen Seite das Bedürfnis, dieses, ich habe nicht nur ein Skill-Kräuter und mache irgendwas damit oder ich habe eine Kräutertabelle im einfachsten Sinne, so nach dem Motto, das sind die Kräuter, sondern dem Fluff. Aber ja, also in dem Moment, wo der Waldläufer oder der Alchemist irgendwie zum dritten Mal erzählt, was der Nachtwurz kann.
Ja, vor allen Dingen dann auch vorher auf allen möglichen feuchten Wiesen unterwegs ist, um den Nachtwurz zu suchen ständig.
Ja, genau.
Und so.
Also, genau.
Das Ding, wo Leute angefangen haben, Listen zu machen.
So, ähnlich geht es dann im Band 8 zum Beispiel weiter. Den habe ich auch bekommen. Das ist die Waffenkammer. Da finde ich den Ansatz tatsächlich sehr, sehr spannend. Man hat sich auch beraten lassen von J. Schmiedberger, nicht verwandt und verschwägert mit dir vermutlich. Und zwar Waffen- und Kunstschmied aus Mölln in Österreich. Man muss zugeben, also Waffen- und Kunstschmiede, also vor allem Waffenschmiede, waren jetzt nicht so viele in Europa vermutlich überhaupt irgendwie zu finden.
Naja, also in Solingen gab es da schon Leute, die sowas auskennen.
Ja, in Solingen. Aber tatsächlich, also man hat sich beraten lassen. Und zwar ist die Grundidee, dass man den Rollenspielern doch vielleicht einfach mal erklärt, wie so Waffen eigentlich tatsächlich funktionieren und nicht nur irgendwie eine Zeichnung hinklatscht. Was so eine Waffe auch an ihrer Gefährlichkeit, also warum sie gefährlich ist, wie man sie eigentlich einsetzt. Ne? Das ist ja so der Klassiker, was macht man eigentlich mit einem Kurzschwert? Ist das eine Stichwaffe, ist das eine Hiebwaffe und so weiter und so weiter. Und nicht nur als abstrakten Regelbegriff, sondern das Ganze versucht mit ein bisschen auch echten historischen Kenntnissen sozusagen. Leider, also sie haben ein paar historische Waffen, sie haben auch ein paar Waffen sich dann wiederum ausgedacht, die da mit reinkommen. Und da merkt man dann halt auch, dass sie insgesamt ein bisschen am eigenen Anspruch dann auch scheitern. Also dieses Büchlein versucht mehr zu sein, als es sein kann, auch aufgrund der Fülle und der Inhalte. Und es ist halt, es enthält keinerlei regelrelevante Informationen, ist rollenspielspezifisch und sie können ja jetzt hier nicht reinschreiben, dieses Schwert macht jetzt D8 oder
sie
sonst
irgendwas. Sie hätten sich ja hinsetzen können und hätten für die Standardsysteme halt Werte angeben können.
Ja.
Und das Ding hatte ich zum Beispiel, also den Band hatte ich. Ich glaube, der kam auch raus, bevor so Sachen wie Kaiser Retos Waffenkammer rausgekommen sind und sowas. Und der hat für mich halt null
das. Also 89 das erste Mal erschienen und 90 dann neu aufgelegt worden.
Also, aber er hat für mich halt null das erfüllt, was ich mir von ihm vorgestellt habe.
Ja.
Weil er halt so eine Mischung aus, fast schon so. Also den fand ich wirklich trocken. Also, weil der hatte so was Geschichtliches fast so dann, aber der hat was Lehrendes, was mich aber eigentlich gar nicht interessiert hat. Und das, was ich eigentlich wollte mit. Coole neue Waffen mit irgendwelchen Werten oder irgendwelchem anderen geilen Scheiß, hat er halt null mitgebracht.
Ich habe gerade festgestellt, dass Drachen der Verzweiflung das Abenteuer bei Games in München 9,80 DM gekostet hat.
Sehr gut, siehst du mal.
Werbeanzeigen sind natürlich auch hinten drin. Ja, also es gibt insgesamt über 17 Bände, sind erschienen, dann mit in den 90ern noch rein. Bis Band 8 sind im Prinzip in den 80er Jahren erschienen. Abschließend, was für mich noch mal spannend war, jetzt einfach noch mal reinzuschauen, ist wirklich das, was wir auch vorher schon angesprochen haben. Diese Bände, nicht nur, dass sie einen kleinen Preispunkt hatten, das heißt, man hat sie einfach mitgenommen im Zweifelsfall, weil man gesagt hat, ah, hier, pack noch drauf. Sie haben funktioniert, also in Teilen. Man konnte wirklich Zeug draus anwenden, und zwar eher, als das eben bei Grimmzahns, bei den Fallen zum Beispiel der Fall war, das Kräuterbüchlein, selbst wenn man es dann nicht als Method Acting jedes Mal ausgespielt hat, war es dann trotzdem irgendwie schön, auch kleine Alternativen zu haben und so weiter. Und ich war wirklich platt, als ich dann eben gesehen habe in mehreren Artikeln über die Saga-Reihe, dass offensichtlich die Auflagenstärken, also dieses Ausmaß erreicht haben. Dass eben halt, also Zehntausende, über 10.000 von einem Heft in der Art zu verkaufen, das war in den 80er, 90er Jahren durchaus eine Ansage. Also das hat DSA geschafft, und das hat dann einzelne andere Produkte haben das vielleicht mal geschafft, wie das Spielerhandbuch von AD&D, aber 10.000 war schon echt eine
Ansage. Ja, meine, die, in den Zeiten, 80er, 90er, war halt schon die Großzeit, also war die Hochzeit. Ne?
Ja,
also,
eben. Deswegen, also von daher ein schöner Blick zurück, und ich freue mich schon auf die 90er Jahre, wenn wir uns dann irgendwann mal in 10 Jahren oder so dann das Saga-System anschauen, weil das ist nochmal ein interessanter Blick. Da habe ich jetzt nochmal einen Blick reingeworfen. Aber
ja. Fand ich jetzt unglaublich spannend. Was sind denn eigentlich die Bände, die ich da nicht habe? Welche fehlen mir denn? Welche konntest du nicht besprechen? Was sind denn da? Ich glaube, Band 5 und 7.
Neues, also Lormir, der Stadtband, das muss einer der besten Bände sein, tatsächlich, mit einer sehr ausführlichen, auch Kartenmaterial.
Den hast du nicht.
Den hast du nicht.
Ja, einer der besten Bände. Das ist der Band, den alle.
Also vergleichbar mit Havena, tatsächlich mit der Havena-Box. Mit
mehrfach. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schon mal.
Okay, das ist ein bisschen frech.
Ja, dann gibt es eine Erweiterung noch zu Adramir, Band 7, Saga.
Neues aus Adramir.
Genau. Und die Karte, ein Abenteuerplan, wurde auch noch mal separat verkauft für 5 D-Mark 80. Genau. Ja,
also, 5 D-Mark 80 ist auch ein Preis. Ja, okay. Den musst du dir erstmal einfallen lassen.
Ja gut, 80 Cent, 80 Pfennige Preise waren üblich in den, also das.
Ja, aber 5 Mark.
Waren die 80er, da waren 8.
Preis.
Doch, das ist ein Preis.
Wieso, weil die 80er drin vorkommen oder was? Also das zählt nicht.
In den 90er wurde das dann
90.
5. Mark 90. Nein, ich weiß es nicht. Oh Gott, hier ist auch noch Werbung für Ruf des Warlock hinten gemacht.
Ja, das ist dann später.
Das ist dann 90er, genau. Ja.
Gut.
Sehr schön. Vielen Dank.
Danke, Björn. Danke, gerne. Danke. Also ich bin durchaus dankbar dafür, dass ich jetzt mal die anderen Sachen auch erklärt bekommen habe dann dabei, weil ich muss zugeben, ich hatte, wie gesagt, ich glaube, ich hatte 2 davon. Den einen fand ich benutzbar, den anderen, der hat mich halt, wie gesagt, zutiefst unbefriedigt zurückgelassen. Aber echt auch spannend, weil ich hatte mit denen dann sonst nur beruflich zu tun. Das war sehr, sehr abgefahren. Da mal tiefer reinzugehen.
Ja, vor allem, das ist wirklich, also ich, wie du am Einleitung sagst, ich finde das, also das ist ein Meilenstein, weil das ist sozusagen wahrscheinlich eines der weit verbreitetsten Sachen, die es aus Deutschland in Deutschland gab, die jeder irgendwie in irgendeinem Teil hatte. Und wenn du dir das aber einzeln anguckst, würdest du sofort denken so, oh Gott, ja, okay.
So ein, und ich meine, es ist auch so, also die gibt es ja nicht mehr, die werden auch nicht mehr aufgelegt, nachdem Games Inn im Prinzip aufgelöst wurde.
Ja, mit dem Tod von Karl Heinz.
Weiß ich gar nicht. Also Dragon's Nest und die anderen Sachen werden eben weiter aufgelegt, aber eben die Saga-Reihe selber nicht mehr. Und das sind Sammlerstücke. Also da werden teilweise 50, 60 Euro für locker gemacht, um noch mal an so ein Band ranzukommen.
Das
also.
Ist ja das Problem, deswegen habe ich ja den einen besten Band nicht.
Den guten von Lormir mit Lormir. Der Stadt. Boah, da hast du aber wirklich was
dabei. So, okay, alles klar. In diesem Sinne, denke ich, sind wir auch am Ende unserer zweiten Folge aus dem Quartett Deutsche Rollenspiele. Das war sehr, sehr spannend. Danke, Björn. Danke auch an euch. Wenn es euch so gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns doch ein Abo da, aktiviert die Glocke oder wie auch immer ihr uns entsprechend dann weiterhin erreichen könnt, über welchen Kanal ihr das hier auch dann dabei konsumiert. Das nächste Mal geht's weiter in diesem Quartett. Dann ist der Jan Schmied dran und wird uns ein weiteres
Juwel
der deutschen Rollenspielszene vorstellen.
Ich habe Angst, es lohnt sich einzuschalten.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.